SWR1. Leute live. Ganz nah dran mit Ihren Fragen.
Für uns in Baden-Württemberg. SWR1.
Und hier ist SWR1 Leute-Moderatorin Nicole Köster.
Einen schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen hier aus den Heiligen Hallen, darf ich sagen, hier im SWR-Funkstudio. Das sind die Heiligen Hallen, wo das SWR-Orchester, wo das Vokalensemble und Sie sehen es, wo auch unsere SWR-Big-Band probt. Und heute sind auch Gäste mit da. Hier ist nämlich das Publikum von SWR1 Leute live. Ich weiß nicht, ob das auch zu hören ist. Kann man sie auch mal hören? Ja? Sehr schön. Einmal live dabei, ich begrüße Sie auch ganz herzlich hier bei uns im SWR1 Livestream und ich freue mich sehr, dass die Big Band hier am Start ist. Ich bin seit vielen Jahren ein großer Fan der SWR1 Big Band und nominiert zweifach für den wichtigsten Musikpreis der Welt, für den Grammy ausgezeichnet und gerade auf Tour, ja, mit unserem Stargast. Und das ist ein Multi-Instrumentalist, das ist ein Münsteraner, das ist ein Moderator und ein Musikwissenschaftler. Rasten Sie bitte aus für den Fritz Lang des swingenden Schlagers, so rum heißt es. Hier ist für Sie Götz Alsmann, herzlich willkommen.
Wenn ich in Stimmung bin, dann ist mir alles einerlei. Wenn ich in Stimmung bin, dann macht die Straße für mich frei. Wenn ich in Stimmung bin und in Stimmung bin ich die ganze Zeit. Wenn ich in Stimmung bin, mach ich von nichts und niemand Halt. Wenn ich in Stimmung bin, dann bleibt kein Herzchen kalt. Wenn ich in Stimmung bin und in Stimmung bin ich die ganze Zeit. Wenn ich in Stimmung bin, ist jeder Kummer schnell verflogen. Wer stänkert, bekommt Ärger und der Betrüger wird betrogen. Wenn ich in Stimmung bin, kommt Amors Pfeil geflogen. Und wo ich bin, da ist stets das Ende vom Regenbogen. Wenn ich in Stimmung bin, scheint für mich stets die Sonne. Wenn ich in Stimmung bin, erschauern meine Freunde voller Wonne. Wenn ich in Stimmung bin und in Stimmung bin ich die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Hier ist für Sie, meine Damen und Herren, am Tenorsaxophon Andi Meile. Wenn ich in Stimmung bin, kommt mir alles leichter vor. Wenn ich in Stimmung bin, singe ich mit mir selbst im Chor. Wenn ich in Stimmung bin, sitzt nur einer hier am Ruder, wenn ich in Stimmung bin. Lachen Mütter, Jungfrauen, Luder, wenn ich in Stimmung bin. Genieße ich des Glückes Glas, wenn ich in Stimmung bin. Sprühe ich vor Charme und Eleganz, wenn ich in Stimmung bin. Und in Stimmung bin ich die ganze Zeit. Und in Stimmung bin ich die ganze Zeit. Die ganze Zeit.
Die SWR Big Band, meine sehr verehrten Damen und Herren. Unter Leitung von Klaus Wagenleiter.
Und der Gesang von Götz Alsmann. Zusammen mit der SWR Big Band. Also um die Stimmung müssen wir uns keine Sorgen machen. Da bin ich mir sicher. Ihr habt den ganzen Tag geprobt. Es geht gleich für die Band schon nach Freiburg, Friedrichshafen, Aalen, Stuttgart stehen an. Ist es? Ja. Und wie war die Probe? Kriegen wir ein bisschen was so hinter den Kulissen auch mit? Das ist ja so spannend.
Also man muss wirklich sagen, hinter den Kulissen gibt es eigentlich gar nicht wirklich, wenn man mit der Band probt. Die Band ist ja schon perfekt einstudiert. Das sind alles extra für diese Band geschriebene Arrangements. Und wir treffen uns jedes Jahr im Januar, jetzt schon zum elften Mal in 12 Jahren. Und eigentlich ist es so, dass selbst die neuen Stücke, die man zum ersten Mal singt, klingen, als hätten wir sie schon jahrelang miteinander gespielt. Das ist ein fantastisches Orchester und zusammen sind wir, glaube ich, haben wir es geschafft, letztes Jahr zum 10-jährigen Jubiläum endlich die gemeinsame Wellenlänge zu finden.
Ah. Das ist
nein, es ist traumhaft. Ich freue mich ein Jahr lang auf diese Tournee. Und das ist eine Freundschaftsband und eine Freundschaftszusammenarbeit. Und schöner kann es nicht sein.
Ja, und die SWR Big Band hat 2011 den 60. Geburtstag gefeiert. Da durfte ich die Band etwas näher kennenlernen.
Ja, fast alle sind ja noch von Anfang an dabei.
Ja, haben Sie jetzt gesagt. Und ein Soundexperiment fand ich damals ganz spannend. Vielleicht kriegen wir das mal hin, weil die Profimusiker können ja alle eigentlich nur richtig spielen. Aber wie klingt es, wenn die Band einfach mal so komplett falsch spielt? Können wir das mal hören?
Habe ich noch nie gehört.
Oh, diese bösen Blicke gerade.
Ich gehe dann mal irgendwas anderes machen in der Zeit.
Einfach nur, also nur dieses Soundexperiment, wie das klingen würde, das gibt's ja ansonsten nicht.
Ja, für mich klingt's wie immer.
Das ist dann schwer, da was rauszureißen. Ne?
Ja.
Aber dieser kleine Bär mit großen Ohren, ja, das ist, glaube ich, auch ein Klassiker aus dem Jahr 1947.
Ja, damals von Horst Winter gesungen.
Genau,
ja.
Und der gehört ganz fest in das Programm von Götz Alsmann. Warum?
Ja, das war auf einer meiner erfolgreichsten, wenn nicht meine erfolgreichsten Langspielplatte, das Schlüsselstück. Und damals, als WDR4 noch ein prädominierender Schlagersänger war, da war das einfach ein Riesenhit, das ist jahrelang 500 am Tag gelaufen ist. Vielleicht meine bekannteste Nummer, ganz anders als Horst Winter sie 1947 gesungen hat. Aber man muss auch sagen, als Horst Winter dieses Stück gesungen hat, hat von Cha-Cha noch nie jemand geredet. Überhaupt die ganzen lateinamerikanischen Rhythmen, all diese Mamben, Samben, Rumben, Chatschen waren damals ja quasi unbekannt. Und unsere Fassung vom kleinen Bär mit großen Ohren, das ist eigentlich die Fassung, die dieses Lied aus dem Dornröschenschlaf herausgeprügelt hat. Und es darf kein Abend vergehen, gerade mit der SWR Big Band, wo wir dieses Stück nicht singen und spielen.
Und man merkt ihre Hüfte an, die Musik ist auch gut für die Hüfte, ja?
Die Musik ist sehr gut für die Hüfte, aber auch für den ganzen Rest, muss man ganz klar sagen.
Wollen wir jetzt erleben, kleiner Bär mit großen Ohren.
Und zwar gut gespielt.
Ein kleiner Bär mit großen Ohren, das ist mein Talisman. Noch niemals hab ich ihn verloren, mein ganzes Herz hängt dran. Eine Erinnerung an wunderbare Stunden, schon lange entschwunden, doch stets denk ich dran, weil man sie doch niemals vergessen kann. Ein kleiner Bär mit großen Ohren, das ist mein Talisman. Es waren ein Junge und ein Mädchen, die liebten einander so sehr. Dann nahmen sie voneinander Abschied, das war für beide schwer. Doch ihr Geschenk in letzter Nacht, das hat ihm Glück gebracht. Und das hat mir Glück gebracht. An der Flöte Axel Kühn, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein kleiner Bär mit großen Ohren, das ist mein Talisman. Noch niemals hab ich ihn verloren, mein ganzes Herz hängt an. Eine Erinnerung an wunderbare Stunden, schon lange entschwunden, doch stets denk ich dran, weil ich sie doch niemals vergessen kann. Ein kleiner Bär mit großen Ohren, es ist mein Talisman. Es ist mein Talisman. Es ist mein Talisman. Das ist mein Talisman.
Vielen Dank. SWR Big Band.
SWR Big Band. Die schönste Big Band der Welt, meine Damen und Herren.
Unter der Leitung von Klaus Wagenleiter.
Dem schönsten Klaus Wagenleiter der Welt.
Und Klaus, auf mehr als 130 Alben zu hören, du warst auf Tour mit Maria Adorf, Ute Lemper, Udo Jürgens. Was ist das Besondere, jetzt auf Tour zu sein mit Götz Alsmann?
Eindeutig die Familienstimmung. A, die Familienstimmung und B, Götz ist ein sehr spontaner Mensch, was ich sehr liebe und was überhaupt, ich meine, wir sind improvisierende Musiker, wir lieben nicht immer eingefahrene Wege und da gibt es jede Menge, manchmal auch kleine Sackgassen, aber auf jeden Fall immer sehr interessante Abbiegungen.
Was war denn mal eine größere Sackgasse?
Eine wirkliche Sackgasse gibt es, eine wirkliche gibt es bei uns nicht, dazu sind wir zu professionell, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ihr dürft auch ein bisschen protzen, das habt ihr euch verdient. Und da schleichen sie sich schon raus, begleitet von einem großen Applaus, die SWR Big Band, morgen Abend in Freiburg. Dann geht's nach Friedrichshafen, nach Aalen und nach Stuttgart.
Ich bin pünktlich.
Dankeschön. Götz Alsmann, bitteschön. Hier steht der Sekt, das ist Ihr Platz. Brauchst du den Sekt zum Warmwerden bei Ihnen, ist das so?
Nein, natürlich brauche ich ihn nicht. Das wäre ja schlimm, wenn ich sagen würde, ich brauche ihn, aber ich schätze ihn.
Ja, dann Prost. Haben Sie sich verdient.
Haben Sie keinen?
Doch, das ist der alkoholfreie Sekt.
Ja, auch.
Wasser
ja,
nimmt
auch,
man natürlich. Den. Haben Sie auch was zu trinken?
Falls Kinder zuschauen, Kinder nicht nachmachen.
Sie wissen, der SWR muss sparen. War leider nichts mehr da. Da muss man durch.
Absolut.
Götz Alsmann, ich habe gerade angesprochen, die Big Band nächstes Jahr 70 Jahre und es gibt auch in Ihrem Leben dieses Jahr ein Jubiläum. Haben Sie eine Ahnung, worauf ich anspielen könnte?
Nein.
1980, was war da?
1980, da war...
So bandtechnisch.
In der Big Band oder in meiner Band?
In Ihrer Band. Jetzt geht's um Sie.
1980, also ich erinnere mich an viele Dinge, die 1980 passiert sind. Nichts davon kann ich in der Öffentlichkeit erzählen.
Ach, jetzt wird's spannend.
Aber Sie haben offensichtlich ein Herrschaftswissen, ein Königswissen.
Überhaupt nicht.
Wahrscheinlich sind Sie jetzt in die offene Stelle geraten, die durch Meghan und Harry frei geworden ist. Sie wissen anscheinend mehr als ich. Was war das?
Wollen Sie da ins britische Königshaus einsteigen? Wäre das so ein Job für Sie?
Unbedingt, ja, natürlich. Ja, ganz klar.
Also ja, da kann man gut Geld verdienen, oder?
Das Geld. Nein, mir hätte der Pomp gut gefallen. Ich möchte einfach gern von 100 Männern mit Bärenfellmützen morgens geweckt werden. Das ist
aber es wäre doch schade um die Frisur, oder?
Ja, ich muss sie ja nicht tragen. Ich würde huldvoll mit der Tolle wackeln.
Ja, das ist natürlich...
Kann man sich doch gut vorstellen, oder?
Ja, ist kein schlechter Job. Auf die Pounders wollte ich kommen.
Die berühmten Sentimental Pounders.
Ja,
die nahmen 1980 wirklich erstmalig wirklich Gestalt an. Bis dahin war das so eine sehr zusammengewürfelte Geschichte und 1980 hat sich zum ersten Mal so etwas wie eine feste Besetzung herausgeschält. Und das war meine Band in den 80er Jahren.
Und der Name ging gerade im Applaus unter. Den müssen Sie, glaube ich, nochmal wiederholen.
The Sentimental Pounders, ja. Und weil es halt am Anfang immer andere, also man ging ja in ein Konzert, es waren immer andere Musiker. Und dann habe ich gedacht, die einzige Konstante bin ich. Und ich organisiere alles. Und außerdem habe ich den schönsten Job in der Band gehabt. Ich war der Pianist. Dann wärst du nur recht und billig, wenn die Band meinen Namen trug. Jetzt waren wir eine unbedeutende Band, zumindest am Anfang. Aber durch diesen langen Namen, Götze Alsmann and the Sentimental Pounders, hatten wir auf jedem Festivalplakat den meisten Platz.
Und beim Pounder bin ich hängen geblieben. Stöße, Stampfer, Hammer oder Klopfstein?
Ja, wir waren
ein
Pounder ist auch jemand, der aus Fass haut. Ja, also auf die Sahne haut. Mache ich mich jemand, der gern feiert, jemand, der Lebensfreude vortäuscht, jemand, der sich um nichts schert, ja, das ist auch ein Pounder, ja, jemand, der an die Tür wämst, statt zaghaft zu klopfen. Und gleichzeitig waren wir natürlich gefühlsbetont, melancholisch, sentimental. Und deswegen passte der Name so gut. Und eigentlich war es einer von diesen typischen Bandnamen, die man sich für irgendein Konzert ausdenkt und aufs Flugblatt schreibt. Und man denkt sich, während man das Flugblatt druckt, was für ein blöder Bandname. Ja, nächstes Mal denke ich mir was Besseres aus. Und dann ist dieses erste Konzert irgendwie erfolgreich und dann bleibt der Name hängen.
Ja, aber gerade ein
jahrelang.
Blöder Bandname bleibt Beatles ja häufig so oft hängen.
Alberne Wortspielnamen, ja, funktionieren nie. Nur bei den Beatles haben sie funktioniert. Also Bandnamen sind immer was, wo man sich nach ein paar Jahren fragt, welcher Teufel hat uns geritten, dass wir, oder was haben wir getrunken und wo gibt's das? Denn diese Namen sind fast immer furchtbar.
Und dann gab es bei Ihnen schon relativ früh einen richtig großen Hit, auf den Sie dann immer wieder angesprochen wurden, People Are People.
Ja.
Kennen die meisten von Depeche Mode? Was haben Sie damit gemacht?
Ich würde so gern sagen, dass Depeche Mode unser Lied nachgesungen haben, aber es war umgekehrt.
Sie haben aber behauptet, die haben es immer im Vorprogramm gespielt.
Ja, das haben sie. Das war 1984 natürlich ein großer Hit und ich bin jetzt nicht so beschlagen in Sachen Popmusik, aber wie ich mir habe sagen lassen, ist das die Nummer gewesen, die damals auch den Sound von Depeche Mode sehr verändert hat. Und wir haben damals als Band, die halt 50er Jahre Musik gespielt hat, überlegt, dass wir ja eigentlich gar nicht viel Wert darauf legen, diese Kompositionen aus der Zeit zu spielen, sondern uns geht es um den Sound, die Attitüde, den Stil. Und das wollten wir dem Publikum demonstrieren und suchten uns aktuelle Pop-Hits aus, die man in diesem Stil spielen konnte. Und da gab es Pop-Hits, Relax war damals ein großer Hit und haben wir festgestellt, das ist gar keine
Frankie Goes to Hollywood.
Genau, das ist gar keine Komposition, das ist wirklich nur eine Produktion. Aber wir suchten nach einem Lied, etwas, das auch was man auf dem Kamm blasen kann oder auf dem Leierkasten spielen kann, irgendwas ganz Simples. Und People Are People war so ein einfach, aber wirkungsvoll komponiertes, sehr hübsches Lied. Und dann haben wir das aufgenommen, während es noch ein Hit war, im Frühling 84. Und hat es noch ein ganzes Jahr gedauert, bis ich eine Plattenfirma fand, das zu veröffentlichen. Und dann haben wir gedacht, na, jetzt ist der Impetus verflogen, jetzt ist es einfach zu spät. Niemand erinnert sich mehr an den Originalhit. Aber vielleicht war es gerade gut, weil das die Platte war, die aus unserem musikalischen Studenten-Ulk dann schlussendlich einen Beruf gemacht hat.
Und Sie sind ja nicht nur Pianist, Sie sind wirklich ein Multi-Instrumentalist. Banjo, Mandoline, das kam alles schon ganz früh.
Ja.
Und ist die Legende richtig, dass Sie von einem älteren Herrn, einem Nachbarn infiziert wurden, der Ihnen Klavierunterricht gegeben hat?
Ja, als ich 8 Jahre alt war, da hatte ich diesen irrsinnigen Drang, Klavier zu spielen. Eigentlich seit Kindergartentagen. Im Kindergarten stand ein Klavier und das wurde, wenn irgendwie ein Fest gefeiert wurde, aufgemacht und die Ordensschwester, die den Kindergarten leitete, spielte dann hübsche Stücke drauf. Und das hat mich umgehauen als kleinen Jungen, als 5-jähriger Bengel sehen sie sowas und sie denken sich, das etwas Schöneres kann es nicht geben. Und da habe ich natürlich gesagt, ich will Klavier spielen und stammte ich aus diesen weltberühmten kleinen Verhältnissen, beengten Verhältnissen. Und da haben meine Eltern natürlich gesagt, naja, ist nicht so, dass wir dir das nicht ermöglichen wollen, aber wir wollen noch mal sehen, ob der Junge dabei bleibt. Und was hat man mir dann zu Weihnachten statt eines Klaviers geschenkt? Eine Blockflöte.
Ja, das Übliche.
Und dann kriegte ich diese Blockflöte und dann hat man mal geguckt, ob der Junge dabei bleibt und der Junge blieb dabei. Ich habe jeden Tag geübt und so weiter und dann waren meine Eltern davon überzeugt, dass es doch von einer gewissen Ernsthaftigkeit war, dass ich Klavier spielen wollte. Und mein Vater war Maurerpolier, ja, und er arbeitete bei einer Firma, die dann irgendein Haus umbauen musste. Und das Haus war das Haus einer Studentenverbindung. Neben Münster. Münster ist gespickt mit katholischen Studentenverbindungen. Und dann haben die so ein Haus ausgeräumt und da war so ein uraltes Klavier. Und da hat der Chef des Hauses gesagt, können Sie mitnehmen. Und dann hat er gesagt, mache ich. Ne? Und so kam plötzlich ein Klavier in unser Haus. Umsonst. Ja? Und dann haben meine Eltern jemanden gesucht, der mir Klavierspielen beibringt. Und meine Eltern hatten gar nicht diese Vorstellung, dass es sowas gibt wie staatlich geprüfte Klavierlehrer oder so. Das wussten die gar nicht. Aber im Nachbarhaus wohnte Herr Herzig, ein älterer Herr, der in seiner Jugend in Polen noch als Stummfilmbegleiter gearbeitet hat. Also kann man sehen, dass es tatsächlich ein älterer Herr war. Und der gab mir dann Klavierunterricht. Und der hat die Noten der großen Meister mehr so als unverbindliche Empfehlungen betrachtet. Und hat dann immer gesagt, es gibt kein Stück, Junge, das man nicht noch schöner spielen kann. Dann haben wir dann Schuberts Militärmarsch vierhändig gespielt und ich mit der Bassstimme musste noch eine Oktave tiefer, damit es mehr Krach macht. Und
die
so.
Das, Leidenschaft für die Improvisation wurde
genau.
dann schon geweckt.
Er hat einfach gesagt, Leute, ein Weihnachtslied, ohne dass die Oma weint, das bringt gar nichts. Und dann hat er mir beigebracht, wie man Weihnachtslieder so spielt, dass die Oma auf jeden Fall in Tränen ausbrechen wird. Und das hat immer funktioniert.
Und Herr Alsmann, ich bin ganz fasziniert, wie Sie hier auf diesem Stuhl sitzen und hin und her wibbeln.
Und Sie auch.
Sind Sie so jemand, der einfach immer Hummeln im Hintern hat?
Offensichtlich genau wie Sie.
Ich habe mich eigentlich, fand ich, für meine Verhältnisse relativ ruhig verhalten.
Gut. Ja, ich bin jemand, der Hummeln im Hintern hat. Ja, ich dachte, es wird mit dem Alter schon etwas ruhiger, aber es wird immer schlimmer, ehrlich.
Ich wollte gerade fragen, schon als Kind wahrscheinlich, oder?
Ja. Ich war der, wo im Klassenbuch steht, kann ich still sitzen oder kann ich ruhig sein oder meldet sich zu oft und sagt dann was Falsches und so. Das war meine Spezialität.
In der Musik muss man doch so diszipliniert sein. Fiel Ihnen das dann schwer?
Das fiel mir komischerweise nicht so richtig schwer. Also ich habe wirklich jeden Tag eine Stunde Klavier geübt als Junge. Ich habe das später bei meinem Sohn gesehen, da sagen dann die Klavierlehrer jeden Tag eine Viertelstunde. Oder da habe ich nur darüber gelacht, über eine Viertelstunde. Wir haben wirklich, wenn wir gespielt haben, Suse, liebe Suse, es raschelt im Stroh, dann haben wir halt eine Stunde lang Suse, liebe Suse, es raschelt im Stroh gespielt. Und irgendwann sagte dann mein übernächster Klavierlehrer sagte dann irgendwann zu meiner Mutter, der Junge muss mehr üben. Und da sagte meine Mutter, er spielt jeden Tag stundenlang. Er sagte, ja, aber das Falsche.
Ja. Aber Ihre Leidenschaft für die Musik, die zieht sich ja komplett durch Ihre Biografie. Ja. Und Sie sollen auch ganz früh schon der Punkbewegung dann gefolgt sein nach London.
Ach ja, das ist einerseits nicht falsch, aber andererseits wird es immer etwas schief kolportiert.
Ja, vielleicht können Sie es mal aufklären.
Ich war schon sehr, sehr, sehr jung in sämtlichen Osterferien und so weiter in London. Als 15-, 16-jähriger Banjo-Spieler, ich war sehr leidenschaftlich, so Dixieland-Banjo gespielt. Und da gab es in London eine lebendige Oldtime-Jazz-Szene. Und da habe ich dann immer in diesen Wochen mitgemischt. Ich kannte auch so ein paar Veteranen der Jazzmusik in London, die mich dann haben mitspielen lassen. Und da gab es einen berühmten Club in der Oxford Street, The 100 Club, der gehörte einem legendären alten Jazz-Trompeter namens Ken Collier. Und da gab es jeden Abend Live-Musik. Und da bin ich da hingegangen, schön Banjo im Anschlag. Und was ich begriffen hatte, war, freitags war immer der Reggae-Abend da. Ja, da waren sehr, sehr viele Männer mit lustigen Mützen da und tanzten. Es roch auch komisch, gar nicht nach dem chinesischen Essen, was es da gab. Aber was ich nicht wusste, war, dass dienstags immer junge Bands spielten mit Opas Anzug an und schmalen Schlipsen und kurzen Haaren. Und
das war ihr Abend.
So sahen früher die Punks aus.
Ja.
Das hieß ja noch nicht mal so. Es war einfach nur die Nacht, wo junge Bands 2-Minuten-Stücke spielte, die so alte italienische billige Elektrogitarren aus dem Kaufhaus hatten und aussahen, als wären sie der ersten Beatclub-Folge entsprungen. Und dachte, das war interessant. Und dann habe ich einige Zeit später im Melody Maker gelesen, der berühmten Titelgeschichte im Januar 1976, das war Punkrock. Zu dem Zeitpunkt war ich ständig da und habe mir das angeguckt, aber es nannte da noch niemand Punkrock. Das war erst so, wie immer, diese Begriffe, genau wie Rock'n'Roll oder Jazz oder so, das sind alles Wörter, die denkt sich eigentlich hinterher irgendjemand als Marketingbegriff aus. Das war einfach nur eine Szene von jungen Bands, die schneller, höher, weiter gespielt haben und die vor allen Dingen überhaupt nicht ausgesehen haben wie Hippies. Die hatten keine langen Haare und keine Batik-T-Shirts. Das war die große Zeit der Batik-T-Shirts. Ja. Und ich muss sagen, alles, was keine langen Haare und keine Batik-T-Shirts hatte, hatte meine Sympathie.
Und Sie waren aber auch ganz viel unterwegs. Sie sagten schon immer in den Sommerferien, Ferien allgemein, dann in London. Und in den Niederlanden waren Sie, glaube ich, auch ganz viel in den Clubs. Was hat es damit auf sich? Na, das ist ja nicht so weit von Münster.
Eigenartigerweise, ich darf korrigieren, ich war da überhaupt nie in den Clubs. Ich war immer in den Studios. Ich war nämlich mit 18 Jahren durch langweilige, noch langweiligere Geschichten, als die ich hier gerade erzähle, kam ich plötzlich an einen Produzenten, der in Maastricht ich sag mal, im weitesten Sinne Country- und Western-Platten oder Folk-Platten oder sowas produzierte. Und in Holland gab es eine 250.000 bessere Banjo-Spieler als mich. Das Problem war nur, ich war der Einzige, der Noten lesen konnte. Das hieß also, man kam dann hin für eine Studioproduktion und dann wurden einem 20 Playbacks vorgespielt durch den Kopfhörer, einen Haufen Noten vorgesetzt und dann spielte man in einem Tag 15 ein, am nächsten Morgen nochmal 5 und dann konnte man wieder nach Hause fahren und wurde für jedes Playback bezahlt. Das war Studiomusikertätigkeit als Banjo-Spieler und Mandolinenspieler. Und man kann sich nicht vorstellen, auf was für Platten ich mich hinterher wieder identifiziert habe. Da hatte noch niemand drauf gesungen. Ich hatte auch keine Ahnung, was das war. Das waren Platten von Pussycat und erinnert sich vielleicht noch einer. So, da gab es so, das bin doch ich. Ja? Solche Dinge. Oder da gab es eine Mundartplatte, die hieß Witze noch Kumpel. Da war in Südholland, das weiß auch nicht jeder, in Limburg, das war die große Bergbaugegend in Holland. Und da wurden 76, 77 die ganzen Zechen stillgelegt. Und da hatte man so eine Platte gemacht mit so nostalgischen niederländischen Bergarbeiterliedern. Und der Typ, der da so falsch Banjo spielte, das war ich. Ja. Und solche Sachen. Also das waren unglaubliche, aber wenn Sie 18, 19 sind, dann ist das natürlich eine Erfahrung. Ich habe das noch bis ich so Mitte 20 war. Ich wurde regelmäßig, fuhr ich da ins Kastel Borcharen bei Maastricht, hab da ding, 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 dong, dong, da
brrrr gemacht. Und ja, als man, es klingt so, als
100 Gulden, tschüss.
Ja, als hätten Sie da schon die Leidenschaft entdeckt, Musik ist das, was ich mein Leben lang machen möchte. Oder
das
wann kam
ich, das? Das wusste ich schon viel früher.
Ja.
Ehrlich gesagt wusste ich das schon viel früher. Und ich habe mir schon sehr frühzeitig überlegt, irgendwas mit Musik zu studieren oder irgendwas in diesem Bereich zu machen, und habe mich dann für ein Musikwissenschaftsstudium entschieden, weil ich einfach auch viel mehr über Musik wissen wollte. Ich wusste schon relativ früh, wie man Musik macht, aber ich wusste nicht wirklich viel über Musik. Und das hat dieses Studium Gott sei Dank dann geändert. Und irgendwann sagte mein Vater, und was willst du jetzt machen? Willst du Lehrer werden? Oder ich habe ja schon längst zu dem Zeitpunkt Steuern bezahlt als Musiker, ja, obwohl ich Student war eigentlich noch. Ja, und dann habe ich gesagt, du Vater, ich denke, ich schmeiß mich hier ins Freiberufliche. Ne? Und dann hat er dann, so wie so Handwerker das sagen, hat er dann gesagt, ja, gute Idee. Aber musst du aufpassen, dass dein Auftragsbuch voll ist. Ne? Ja, ich sage, ich pass drauf. Ne?
Wie haben denn Ihre Eltern insgesamt reagiert? Waren
sehr positiv.
Sehr stolz?
Ja, dann meine auch Eltern waren, ja. Also ich höre das auch von anderen Musikern, dass oft Eltern sagen, ja Junge, mach doch lieber was anderes. Oder,
so die brotlose Kunst
heißt es ja auch. Du hast doch eigentlich Schriftsetzer gelernt, mach das doch mal. Oder so. Und sagt, Papa, es gibt keine Schriftsetzer mehr. Ne? Ist doch egal. Ne? Aber wie ich auch von vielen höre, viele haben auch Eltern, die das begrüßt haben. Also mein Vater war ein sehr hart arbeitender Mann und er kam aus dieser alten, ja, damals noch alten sozialdemokratischen Idee, Aufstieg durch Bildung. Das war sein, also Bildung war der Fetisch meiner Eltern, das muss man so sagen. Bildung war für sie das einzig Erstrebenswerte. Und mein Vater hat immer gesagt, für euch Jungs gibt's nur einen Weg, nicht den meinen. Ja, so. Und dann war das, für ihn war das wahrscheinlich die Erfüllung Michael Kessler hat das mal zu mir gesagt, wahrscheinlich war das für deinen Vater die Erfüllung seines ungelebten Lebens. Ja.
Aber ist das für Sie jetzt heute auch so wichtig, etwas weiterzugeben in Sachen Musik? Denn Sie sind in Münster ja auch Professor, wo Sie selbst studiert haben, jetzt jungen Menschen etwas über Musik weitergeben zu können. Mhm. Ist das vielleicht auch eine Erfüllung eines Traums?
Ja, da schließt sich sicherlich ein Kreis. Mal dieses sehr häufig strapazierte Diktum zu nehmen. Ja, aber andererseits muss man natürlich auch sagen, ein Musikstudent von Anfang 20 heutzutage hat natürlich einen völlig anderen Background, gerade auch in der Unterhaltungsmusik, wo sie Pop und Jazz studieren und dergleichen mehr, hat einen völlig anderen Background als ein Musikhochschulstudent, sagen wir der 60er oder 70er Jahre. Erstmal ein völlig anders ausgebildete Lehrer. Wenn man ein Schlagzeugstudium in Münster absolvierte, wie es zum Beispiel mein Schlagzeuger Rudi Mahold gemacht hat oder wie es sein Kommilitone Udo Lindenberg damals auch gemacht hat und viele andere. Es gab eigentlich nur ein Klassikstudium und die Klassikdozenten, zum Beispiel für Schlagzeug, lehrten dann noch lustlos und mit großem Widerstand so ein bisschen Drumset. Na? Und dann verteilten die so Zettel, da war so Rumba 1, Rumba 2, Cha-Cha 1, Cha-Cha 2, Foxtrot.
Also der Spaß kam
zu kurz. Und dann wurde das geübt, so eine Bewegung, und dann sagt man, wenn Sie das können, ja, kriegen Sie in jeder Kapelle eine Anstellung. Sagen Sie das mal einem jungen Musiker, wenn Sie das kriegen können, dann kriegen Sie in jeder Kapelle eine Anstellung. Dann sagt er, ab sofort studiere ich Numismatik. Ja, das hat sich einfach, die Welt hat sich einfach dramatisch verändert, auch die Welt in der Musikhochschule.
Und das ist ja wahrscheinlich auch so wichtig inzwischen, dass es sich mischt, weil so vieles miteinander zusammenhängt. Also nicht nur die Abteilung Klassik, sondern eben auch die Branche Pop, in der sich so viel verändert hat und dass auch junge Musikwissenschaftler darüber Bescheid wissen.
Also in den Musikwissenschaften hat diese Symbiose stattgefunden. In der Musikhochschule noch nicht so richtig. Da leben die Klassikabteilung und Popabteilung noch ein bisschen nebeneinander her. Und das versuchen wir in Münster zu durchbrechen. Auch mit einigem Erfolg. Aber im Großen und Ganzen sind das noch verschiedene Welten, die da unter einem Segel fahren. Es wäre manchmal konsequenter, jeweils jedem ein eigenes Segel zu geben. Aber ich finde, es wäre auch schade, wenn es dazu käme. Eigentlich müssen die noch mehr aufeinander achten und miteinander machen und miteinander reden. Aber man hat dort vielerorts noch verschiedene Welten. Aber es gibt auch, und das möchte ich auch nicht verschweigen, es gibt auch Musiker, die wirklich gleichermaßen perfekt in beiden Welten sind. Klassikgitarristen, die unglaublich gut Pop spielen oder Jazz spielen können. Klassikpianisten, die auf eine Art und Weise Jazz spielen, dass einem wirklich der Mund trocken wird. Das, Gott sei Dank, durchdringt sich das mehr und mehr. Und das ist auch richtig, denn unterm Strich geht es um Musik.
Und Sie hatten ganz früh Gelegenheit, auch auf große Legenden zu treffen. Mhm. Damals in Amerika, nämlich soll es 1980 eine Session mit der Bandleader-Legende Johnny Otis gegeben haben.
Ja.
War das tatsächlich etwas Spontanes? Gab's
Nein, das war überhaupt nicht spontan. Also Johnny Otis war ein Held seit meinen Teenager-Tagen für mich. Ein Bandleader, Vibraphonist, Schlagzeuger, Produzent. Er hat mitgeschrieben an so vielen berühmten Rock'n'Roll-Stücken. Die Originalversion von Hound Dog hat er gesungen, 5 Jahre vor Elvis Presley, oder gespielt 5 Jahre vor Elvis Presley. Er gehört zu denen, die damals eine Big Band klein gemacht haben und daraus eine Rock'n'Roll-Band gemacht haben, und das schon so 1946, 47. Er war ein Disc-Jockey-Fernsehgastgeber, ein Katalysator dieser neuartigen Musik. Ende der 40er Jahre hat er selber noch einen Welthit 1958 mit Willie and the Handjive, das ist eine ganz berühmte Rock'n'Roll-Nummer, und hat viele, viele Hits produziert, geschrieben, gemacht und getan. Und war eben, als ich ihn besuchte, ein junger Mann von 59 Jahren. Also er kam mir damals sehr, sehr betagt vor, aber ich bin heute 62, also ich wünschte, ich wäre noch mal 59. Ja. Ich weiß, ich sehe älter aus. Aber ich habe ihn dann besucht, und das ist von langer Hand arrangiert worden, über einen gemeinsamen Bekannten. Und der Mann ist so voller, der hat eine internationale Papageienzucht und ist immer wieder in Singapur und kriegt dort Preise für den schönsten Papagei aller Zeiten und so. Und dann ist er Hochseefischer, dann ist er irgendwo und also das ist das Gegenteil so eines traurigen alten Musikers, der nicht weiß, was er mit seiner Freizeit machen soll. Und dann kam es zu diesem Treffen.
Und wie war das dann, aufeinander zu treffen und zu spielen?
Ja, also er residierte da in seiner alten Villa in Watts, dem schwarzen Viertel von Los Angeles, und empfing mich dann in so einem abgedunkelten Raum, ne, und saß hinter so einem riesigen Schreibtisch, überall Bilder und Skulpturen, die er selbst geschaffen hatte. Er hatte sein Toupet verlegt, deswegen trug er eine Mütze.
Sie kamen sich vor wie im Film wahrscheinlich.
Ich kam mir vor wie im Psycho von Alfred Hitchcock, so ungefähr. Und ich wusste ja nicht, was ist er für ein Typ. Ich hatte gehofft, dass er, weil er so sympathisch auf den Fotos war und in den Interviews, die ich kannte, und weil er so viel wusste und auch wirklich alles und jeden kannte, dachte ich mir, hoffentlich ist er nett. Weil es ist ja manchmal auch tragisch, wenn auch seine Idole trifft, weil die manchmal auch ganz unfreundlich sind oder sind mit dem falschen Bein. Natürlich, wir verkennen natürlich, dass es auch nur Menschen sind mit
Eheproblemen. Kann auch mal einen
schlechten Tag haben. Und Ischias und so, ja. Und dann saß er dann da und ich dachte mir, Mann, das wird ein schwieriger Tag, ja, so. Und dann zog er die Jalousien so hoch, ne, und zeigte er mir seine Bilder und dann sagte er, ob ich irgendeine Frage hätte. Und dann habe ich mein Notizbuch rausgenommen mit den 12.438 Fragen. Und dann hat er mich irgendwann unterbrochen und gesagt, jetzt müssen wir erstmal was essen. Und dann dachte ich, wir gehen in ein Restaurant. Nee, dann kochte er für mich. Und dann hat er den Flügel aufgeklappt und dann haben wir Spaß gehabt. Und da gab es draußen einen Mann, der wusch sein Auto. Und dann sagte er dann, komm mal hoch. Und dann stellte sich raus, das war Delmar Mighty Mouth Evans, ein berühmter Sänger, den er in den 60ern produziert hatte. Und nachdem das mit seiner Karriere dann nicht geklappt hat, hat er immerhin noch einen Vertrag als Hausmeister bei Johnny Otis gekriegt. Dann haben wir dann zu dritt musiziert und irgendwann hat mich Delmar Mighty Mouth Evans noch zum Flughafen gefahren, zurück nach San Diego, wo ich stationiert war sozusagen mit meinem Freund. Und dann haben wir uns noch zugefunken und haben uns dann noch ein paar Mal wiedergesehen auf verschiedenen Festivals in Europa, zu denen ich dann gepilgert bin. Und so musste ich feststellen, dass dieser berühmte Satz, trifft deine Idole möglichst nicht, in diesem Fall wirklich fehl am Platz war, weil Johnny Otis einfach ein großartiger. Und wir haben bis zu seinem Tod noch Kontakt gehalten, uns Briefe geschickt und Mails geschrieben und uns Platten geschickt gegenseitig.
Was für eine schöne Erfahrung, ja. Und Johnny Otis, der moderierte eine eigene Radiosendung, das machen sie auch seit vielen Jahren. Er hat dann ein Café eröffnet, das gleichzeitig Nachtclub und Drogeriemarkt war.
Ja.
Was würde Götz Alsmann denn alles in einen Laden zusammenpacken? Was müsste bei Ihnen alles rein?
Wenn ich einen Laden mache... Also der einzige Job in meinem Leben, den ich je gemacht habe, der nichts mit Musik zu tun hatte, war, dass ich mal eine Zeit lang in einem Antiquariat gearbeitet habe während meiner Studentenzeit. Und ich würde so eine Art Antiquariat machen. Es sollte aber auch ausgesuchte Kleidung geben. Also ich interessiere mich nicht so sehr für Mode, aber ich interessiere mich sehr für Stil. Ja? Also bestimmte Kleidung würde mir gefallen, bestimmte Accessoires würden mir gefallen, Taschen und so weiter. Aber eben auch vielleicht ungewöhnliche Schallplatten. Also heute sagt man ja ein Concept Store. Ja? Also etwas, was nicht, sagen wir mal, vom Sortiment in eine Sparte gehört, wo aber verschiedene Dinge zusammengeführt werden, die in eine Denke passen, in einen Stil passen. Sowas wäre sicherlich schön. Und dann sollte da noch so eine kleine Kaffeebar sein, wo es ab 18 Uhr auch Getränke für Erwachsene gibt. Und ich würde eigentlich erst ab 18 Uhr im Laden sein, muss man ganz klar sagen.
Aber mit Instrumenten, oder? Die
Instrumente würden da sein und deswegen würde ich wahrscheinlich auch nichts verdienen, weil ab 18 Uhr noch meine Freunde kämen und sagen, hier gibt's erstens was umsonst zu trinken und wir können ein bisschen Musik machen und die Gäste würden schreiend davonlaufen.
Aber Sie haben das Interesse für Modegrad und für Stil erwähnt. Wo kommt dieses Interesse für diesen ganz besonderen Stil her?
Das weiß ich nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Es ist einfach, plötzlich war es da. Und es war schon Anfang der 70er Jahre, als ich so 15, 16 war, da habe ich beschlossen, dass ich auf keinen Fall so aussehen wollte wie diese Hippies in meinem Klassenzimmer. Und dann habe ich mir die Haare schneiden lassen und habe dann alte Anzüge von meinem Großvater aufgetragen und von meinem Vater und die ganze Krawattensammlung übernommen. Und ich hatte noch einen gleichgesinnten Freund in meiner Klasse, der das genauso gemacht hat, aber nicht durchgehalten. Ja, das hinterher wurde ja ganz normal. Und ich habe immer diese Sachen so getragen und meine Mutter hat mir später erzählt, ich hätte schon als 3 Käse hoch, hätte ich schon Mode gemalt. Also ich hätte schon Frauen mit Pelzkragen gemalt.
Also steckt auch noch ein Designer in Ihnen. So.
Vermutlich, ja. Und falls ich rechtzeitig einen Fächer zum Geburtstag geschenkt bekommen hätte, wäre ich vielleicht in Paris ein legendärer Modeschöpfer geworden. Aber so hat es nur dazu geführt, dass ich mit einer großen Sammlung von Krawatten auf Tournee mit der SWR Big Band gehe.
Ja, und die SWR 1 Gewinnerinnen und Gewinner, die konnten ja auch Fragen stellen. Und da müssen wir zu einem sehr sensiblen Thema kommen. Denn die meisten Fragen, lässt sich nicht verleugnen, es gibt ein Top-Thema. Die meisten Fragen kamen...
Harry and Meghan.
Nein, zu ihrer Frisur.
Ja.
Es ist aber, ich habe mir sagen lassen, ein sehr sensibles Thema. Sie reden darüber nicht gerne.
Nein, es ist kein sensibles Thema, aber ich finde, ich habe einfach so, also ich glaube das, in meiner hemmungslosen Selbstüberschätzung, ich habe einfach mehr zu bieten als nur meine Frisur. Ja, irgendwann sagt mein Kind, Mami, die Frisur kann sprechen. Ja, also es ist schön, dass ich noch genug Haare habe, um sie irgendwie jeden Morgen hinzukriegen. Aber es, sehen Sie mal, als ich mit dieser Frisur bekannt wurde, da war eine tolle etwas, über das man bei der Frühstücksrunde sprach. Ich glaube, dass ich als junger Fernsehmoderator Mitte der 80er eigentlich nur im Gedächtnis haften geblieben bin, trotz meiner saumäßigen Moderation damals, weil die Leute sagen, hast du den gesehen? Hier, weiß Bescheid, hier, der da. Ne?
Das so. Schlimme ist ja 70% Optik und 30% Inhalt. Ja. Eigentlich ist es egal, ja, was wir uns
jetzt
dann erzählen.
Aber dann kam die Phase, wo 3/4 der deutschen Fußballnationalmannschaft größere Tollen trug als ich. Trotzdem, die einzigen darauf angesprochen wurden, war insgesamt ein Mann, und zwar ich. Klebt das an mir, ja.
Wollen wir es, wir müssen natürlich unseren Hörern genug...
Das Geheimnis liegt in einem, die Tolle hat sich im Laufe der Jahre verändert. Ja. Ich hatte ja erst relativ lange Haare mit so einem unglaublichen Hubschrauber-Landeplatz da vorne. Dann waren es ganz kurze Haare mit so einem kleinen Baumkuchen hier oben. Dann waren es, also, aber das Geheimnis liegt eigentlich in einem Schnitt. Man muss einfach alle 14 Tage zum Friseur gehen. Dann funktioniert es auch ganz leicht und vorne sollten die Haare nicht zu kurz sein, es sollten genug Haare da sein, dann geht's schon.
Und bevor wir noch mehr Worte darüber verschwenden, kurzer Deal, wir arbeiten die Fragen ab und dann ist es für immer geklärt, oder?
Gute Idee.
Was ist wichtiger, Gel für die Haare oder richtig singen?
Auf jeden Fall Gel für die Haare.
Was für einen Haarfestiger nehmen Sie?
Einen, den ich selbst bezahle und deshalb halte ich ihn geheim.
Wie hält die Tolle? Gleiche Frage.
Durch das, was ich aus meinem eigenen Taschengeld an chemischen Hilfsmitteln reinschmiere.
Wie lange braucht Götz Alsmann morgens im Bad, um seine stets gut sitzende Frisur zu stylen?
4 bis 5 Minuten.
Ist es ein Fifi oder wie lange dauert es morgens, bis dieses Teil in Form gebracht wird?
Also diese Frage gefällt mir deshalb, weil es mal ein Theaterstück gab, in dem ich habe auch gelegentlich diesen Beruf vorgetäuscht. Es gab ein Theaterstück, eine Operette von Kurt Weill, der Kuhhandel. Da spielte ich einen Waffenhändler namens Mr. Jones. Und Mr. Jones kommt ganz normal mit so einer Popo-Scheitel-Frisur. Ja? So eine Comedian-Harmonist-Frisur. Pop, 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 pop. Mein kleiner grüner Kaktus, so ein Ding. So. Und dann, wenn ich dann populär sein will und will den Diktatoren auf einer kleinen südamerikanischen Insel, die in 2 Staaten eingeteilt ist, Waffen verkaufen, dann versuche ich populär zu sein und setze mir dann eine Götz-Alsmann-Perücke auf. Das war irre. Vor allen Dingen irre war zu sehen, was die Maskenbildner sich unter einer Götz-Alsmann-Perücke vorgestellt haben.
damit ist das letzte Worte dazu, damit ist das Thema durch.
Obwohl das schön ist. Also ja. Fifi, zum Thema Fifi, sollten mir die Haare ausgehen, es gibt eine Perücke im Stadttheater Münster, die diese Frisur perfekt widerspiegelt.
Und vor Zimmerfrei gab es auch noch andere Sendungen, die Sie moderiert haben. Leider, und es gab auch die Mutter aller Lifestyle-Magazine, nämlich Roxy. Mit was ist Roxy vergleichbar? Gibt es da irgendetwas?
Mit allem, was danach kam. Also Roxy hatte den Untertitel Das Magazin für den jungen Erwachsenen. Es war ein Versuch, wirklich eine Sendung zu machen für über 18-Jährige. Bis dahin war ja alles, was sich so irgendwie an junge Leute, so dubios einem dieser Begriff überhaupt vorkommt, richtete Jugendredaktion im Fernsehen. Selbst zum Beispiel sowas wie Rockpalast, diese großen Rockfernsehsendungen, wurden nicht von einer Musikredaktion betreut, sondern von der Jugendredaktion. Kann man sich kaum vorstellen. Vor allen Dingen zu Zeiten, da der Rockpalast hauptsächlich Zuschauer von über 40 hatte. Aber es war halt so. Und dann hat man ein Magazin gestartet, im März 1986, das sich mit Themen Mode, Musik, aber auch Kunst, Ausstellungen, Filme etc. pp. Auseinandersetzen sollte. Und das war Roxy, das Magazin für junge Erwachsene, dessen Moderator ich ein paar Jahre lang war. Das Problem von Roxy war aber, meine Damen und Herren, Sie müssen jetzt ganz tapfer sein, was ich jetzt sage. Es gab eine Zeit, da gab es nur öffentlich-rechtliches Fernsehen in Deutschland. ARD, ZDF und die dritten Programme. Und das war so, dass Roxy im WDR-Fernsehen lief, parallel zur Sportschau im ersten Programm.
Es gab keine größere Konkurrenz.
Es gab keine Konkurrenz. Das heißt, in anständigen deutschen Haushalten gab es damals einen Fernseher. Der stand im Wohnzimmer und das Programm wurde selbstverständlich vom Vater.
Der hatte die Macht, aber
hat
sowas
von. Er hat das größte Stück Fleisch gegessen und hat bestimmt, was im Fernsehen kam. Also, dann lief Sportschau und da habe ich dann meine Sendung für ein Publikum für junge Leute moderiert, die wahrscheinlich zu Hause mit ihrer alleinerziehenden Mutter lebten.
Ja, aber es hat der Karriere nicht geschadet. Zimmerfrei begann 1996. Und gab es, wissen Sie noch, wie die Anfrage an Sie gereicht wurde mit Zimmerfrei? Gab es ein Casting?
Es kann, nicht, was mich betrifft. Also es war so, dass ich 2 oder 3 Wochen vor der ersten Sendung einen Anruf bekam von einer Dame, die sagte, sie hätte in der Zeitschrift Jazzpodium, damals gab es ja noch kein Internet, in der Zeitschrift Jazzpodium gesehen, dass ich ein paar Wochen Tourneepause hätte. Ja, ich sage, das ist richtig. Wir spielen erst im September wieder. Und vorher bin ich im Urlaub mit der Familie, 2 Wochen an der Nordsee. Er sagt, und davor die 6 Wochen? Ich sag mal, ich muss mal eben im Kalender gucken. Dann habe ich so einfach regungslos neben dem Telefon gesessen und habe nach einer Minute gesagt, so, ich habe nachgeguckt.
Marketing ist
steht
alles.
Nichts drin im Kalender. Und dann sagte diese Dame, ja, also wir haben Sie neulich gesehen in der NDR-Spätshow. Ich hatte damals eine Sendung beim Norddeutschen Rundfunk, eine Late-Night-Show, die machte ganz lange Sommerpause, deswegen stand nichts im Kalender, mit meiner Band zusammen. Und dann sagte sie, ich habe Sie gesehen, wie Sie mit Chris Howland auf dem Sofa saßen und Sie hatten beide so Imkerhüte auf. Weil Chris Howland, das wissen auch nicht alle, gelernter Imker war. Und haben wir das Interview mit so Imker, haben zwischendurch mit der Imkerpfeife so Rauch gemacht, so Blödsinn halt. Ne? Und dann sagte sie, Sie sind der ideale Moderator für Zimmerfrei. Ich sag, echt? Gibt's auch Geld? Ja, dann komme ich. So. Und dann stellte sich raus, die suchten also für diese Sendung einen Mann aus der Unterhaltung und eine Dame aus dem Journalismus. Und das war gewagt, denn bis dahin hätte natürlich jeder in diesem üblichen Geschlechterklischee gedacht, wir nehmen einen Mann aus dem Journalismus und eine Frau aus der Unterhaltung. Aber so kam eine Frau aus dem Journalismus, das war die göttliche, großartige, fantastische, unvergleichliche, süße, entzückende, von mir hemmungslos geliebte und verehrte Christine Westermann. Die war die Dame, ich war der Herr. Und dann wurden wir ausgewählt. Christine lebte damals noch in San Francisco. Und dann hieß es also, wir machen das 6 Wochen als Sommerfüllprogramm. Dem WDR war nämlich über Nacht aufgefallen, dass alle Programme im dritten Sommerpause hatten. Und jetzt haben sie gesagt, was machen wir? Senden wir nochmal, zeigen wir nochmal alte Humphrey Bogart-Filme oder machen wir was Neues? Und dann haben sie gesagt, wir machen was Neues. Da gab es 3-mal die Woche live Zimmerfrei. Und nach der ersten Woche schrieb dann die Presse, das ist das, also so etwas Schlimmes. Das ist noch schlimmer als 4 gegen Willi. Ja, das war damals auch so eine Erfolgsshow. Und dann so nach 2 Wochen, 3 Wochen, dann schrieben dieselben Kritiker, also richtig die großen Fernseh, Ponki in der Münchner Abendzeitung und so weiter, die schrieben dann, irgendwas passiert da, wir sind uns noch nicht sicher, wir melden uns nochmal. So. Ja. Und nach 4 Wochen hieß es, das ist das beste Kult. Wahnsinn. Und nach 6 Wochen gab es eine große Abschiedsparty, große Abschiedssendung. Und dann kam Nikolaus Brender, damals der Chef vom WDR Fernsehen, und sagte, Leute, soll das weitergehen?
Ja.
Soll das weitergehen mit Christine und Götz? Ja. Dann habe ich hinterher gesagt, Moment, ja, ich habe eine Show im NDR und ich habe meine Tourneen und so, wollen wir mal in Ruhe. Wie lange habe ich denn Zeit, mich so zu entscheiden? Also sagt er, 3, 4, 5 Monate, das, so schnell geht das nicht. Ja, alles klar, 2 Tage später fahre ich mit meinem Auto mit der Familie Richtung Norden an die Nordsee. Plötzlich geht das Telefon, ich fahre rechts an. Ja, was ist? Ja, Brenda, was ist los? Ich habe noch keine Rückmeldung. Läuft es oder läuft es nicht? Ich sage, wie viel Zeit habe ich mich zu entscheiden? Er sagt, wir geben in einer halben Stunde die Pressemeldung raus.
Ja, super. Ah. So läuft das beim Fernsehen.
Habe ich zu meiner Frau gesagt, ja, dass Obelix immer sagt, wenn er nicht weiß, wie es weitergeht. Und dann hat meine Frau gesagt, klar, was musst du machen? Ja, und dann habe ich zurückgerufen und gesagt, wir machen es. Und der Rest ist Geschichte. Das ist das erfolgreichste Projekt meines beruflichen Lebens.
Und was natürlich ganz, ganz viele wissen wollen, gibt es eine Chance auf ein Revival? Gibt es nochmal eine Sendung?
Wie gut, dass Sie fragen. Nein!
Und warum dieses freche Grinsen dazu im Gesicht?
Auf jeden Fall nicht mit Christine und mir. Also die Sendung gehört dem WDR. Natürlich hat der WDR das Recht, damit zu machen, was er will. Und es wäre nicht das erste Mal, dass man ein altes Konzept nochmal wiederbelebt. Aber ich warne vor der Idee zu glauben, dass das so einfach reproduziert. Natürlich kann man einen Mann und eine Frau Gastgeber spielen lassen. Es wird sich auch ein Mann finden, der ein bisschen Klavier spielen kann. Und natürlich ist es kein Problem, mit jemand anderem Sackhüpfen und Eierlaufen vor der Kamera zu veranstalten.
Aber Sie haben einfach keine Lust mehr?
Ja, wir sind raus aus der Nummer. Wir haben es wirklich lange, lange, lange gemacht. Ich habe wirklich jede Sahnetorte abgekriegt, die man im Leben abkriegen kann.
Ist bestimmt gut für die Haut.
Und sehr, wie sich bewiesen hat. Aber es ist einfach so, Christine und ich haben angefangen, da waren wir wirklich ziemlich jung. Ich war, glaube ich, sogar noch jünger. Und jetzt ist es ja schon wieder 4 Jahre her, dass wir aufgehört haben. Ich glaube einfach, wir haben ja selbstbestimmt aufgehört. Wir haben 3,5 Jahre vor dem Ende der Sendung das verkündet. Wir haben gesagt, zum 20. Jubiläum hören wir auf. Kann man auch mal sagen. Also wir sind nicht abgesetzt worden oder abgesägt worden oder sowas. Wir haben gesagt, wir hören auf zum 20. Jubiläum. Und das hatte auch sein Gutes. Natürlich haben wir mit Tränen, wenn man diese letzten, man kann das immer noch sehen, die letzten Minuten von Zimmerfrei. Also da muss man ja einen Stein in der Brust haben, wenn man da nicht losflennt, ja. Und ich kann sehr gut losflennen. Und Christina auch. Also wir sind eine Stunde lang heulend nicht aus unserer Garderobe rausgekommen hinterher. Aber es waren auch Glückstränen, weil wir es geschafft haben, so abzutreten. Wir sind wie die Könige auf der Sänfte rausgetragen worden. Und das ist immer noch besser, als wie ein alter Köter vom Hof gejagt zu werden.
Der selbstbestimmte Abschied.
Und wenn wir zurückkämen, ja. Ich glaube, dann wäre der alte Köter schon, der guckt schon um die Ecke. Und ob der WDR sich selber einen Gefallen damit täte, jetzt einfach 2 andere Leute unter diesem Subriquet ins Studio zu stellen, da muss man, glaube ich, noch mal 10 Jahre warten, dann kann man es versuchen. Aber das ist so, so sehr Christine Westermann und vielleicht auch ein bisschen Götz Alsmann, dass man damit wirklich vorsichtig sein soll.
Aber sehr geschätzt natürlich immer wieder Ihre Gesangseinlagen in der Sendung. Und auch die SWR1-Hörerinnen und Hörer haben Fragen geschickt. Mhm. Und in Lichtenfels wartet nämlich die Tochter von Herrn Zapf darauf, ob es eine Gelegenheit gibt, dass Sie ihr ein Schlaflied singen. Ist das so spontan drin?
Ein Schlaflied?
Ja. Es ist Schlafenszeit für die kleinen Kids.
Ist es Schlafenszeit für die kleinen Kids?
Ja, habe ich mir sagen lassen. Wir sind aus dem Gröbsten raus, aber es soll Menschen
geben. Ein winterliches Lied zum Einschlafen?
Zum Beispiel?
Gestern war Frau Holle wieder fleißig. Heute baute ich einen Mann aus Schnee. Aber morgen muss ich ihm was sagen. Sonst ist übermorgen er passé. Kleiner weißer Schneemann, du. Mit der roten Nase schließe deine Augen zu, schau die Frauen nicht an. Denn wenn du ein Mädel siehst, kommst du in Ekstase. Und wenn dann dein Herz zerfließt, bist du ein toter Mann. Du musst vor der Liebe auf der Hut sein, weil sie dir gefährlich werden kann. Kleiner weißer Schneemann, du. Mit der roten Nase schließe beide Augen zu, schau die Frau nicht an, nein, schau sie dir nicht an.
Also die wunderbar, ihr Applaus. Die Fragen, die die Kleine dann im Anschluss an diesen Song noch haben wird, viel Freude auch beim Beantworten derer dann. Und es gibt ein Plattenlabel, ja. Das steht für Jazzmusik wie kein anderes. Und Sie haben 2007 dort das Album Mein Geheimnis veröffentlicht, von 2 deutschen Auswanderern in New York gegründet, das Blue Note Record Album, Plattenlabel. Wie war das, als da Ihr Album erschienen ist?
Ja, es war schon sehr ungewöhnlich. Also Blue Note, das muss man vielleicht erklären, Ende der 30er Jahre gegründet war ein Label für Boogie-Woogie und Bluesmusik. Und dann war es durch den Krieg ein paar Jahre inaktiv und dann wurde es nach dem Krieg reaktiviert und war damals das Label für modernen Jazz. Also es hat sich neu erfunden als Label für den modernen Jazz. Und zwar für eine ganz spezielle Phase des modernen Jazz. Man hat noch vorher und auch nachher Jahrzehnte bis heute Platten dort veröffentlicht, aber diese Zeit, ich sag mal, ab 1954 bis 1970, das ist so die klassische Blue Note-Zeit. Und wie das halt so ist, so ein Label wandert dann im Laufe der Jahre von Hand zu Hand. Und Blue Note hat dann auch verschiedene Häutungen erlebt in anderen Ländern, gerade in Japan und Frankreich haben viele japanische und französische Künstler dort auch Alben gemacht mit Jazz und ich sag mal im weitesten Sinne jazzähnlicher Musik. Und plötzlich waren wir waren auf der Suche nach einem neuen Plattenlabel. Wir waren lange Zeit bei der Universal, bei ihrem Jazz-Unterlabel Boutique. Und dann kam ein Manager und sagte, also es gibt Interesse von EMI aus Köln und die haben Blue Note, Deutschland. Und ich sage, das klingt ja schon mal so, dass man vielleicht sagt, unter Umständen denke ich mal, vielleicht Freitagabend zwischen 19 und 19.05 Uhr drüber nach. Also wir rufen da sofort an. So. Und dann trafen wir uns und dann kam dieser junge Mann, der Blue Note Records in Deutschland vertritt, ein Franzose im Übrigen, und sagte, also wir bieten dir das an, du bist Teil der Blue Note Familie, wir werden weltweit das Ding lancieren. Und ich sage, ihr wisst schon, dass ich ausschließlich in deutscher Sprache singe. Ja, das wissen wir. Wir kennen alle deine Sachen. Und ja, und dann haben wir dieses Album rausgebracht, Mein Geheimnis. Und alle meine Platten seitdem, die mit meiner Band gemacht worden sind, nicht das Album mit der SWR Big Band, aber alle anderen Platten sind bei Blue Note erschienen. Auch unsere Reisetrilogie mit Platten, die wir in Paris, New York und Rom aufgenommen haben. Und es gibt einen berühmten amerikanischen Musiker, Don Was, das ist heute so der Weltchef von Blue Note in Amerika. Und einmal im Jahr trifft sich diese Blue Note-Familie und dann kommen die Japaner und spielen ihm das vor und die Franzosen und so. Und jetzt war also auch der deutsche Franzose da und spielte ihm was vor. Also, was ist das denn? Er sagt, das ist unser erstes deutsches Signing. Das ist ein Pianist und Arrangeur namens Götz Alsmann und so. Ja, und dann sagt er, nimm die Platte mal mit nach Hause. Und am nächsten Morgen, hast du die Platte? Er sagt, sowas Wahnsinniges habe ich noch nie gehört. Der scheint echt voll einen an der Klatsche zu haben. Der muss auf jeden Fall bei unserer Firma bleiben. Ja. Aber jetzt kommt's. 2 Jahre später ruft mich der Präsident von Universal an, Stefan Brinkmann, und sagt, Götz, ich sage, was, Stefan, wir hatten uns seit Jahren nicht mehr gesprochen. Ich war ja woanders mittlerweile. Er sagt, du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das so bedauert, dass du damals zu Blue Note gegangen bist. Ich habe jetzt die Firma gekauft.
Er hat die EMI gekauft.
Ja. Und jetzt bin ich wieder bei Universal. Also ich bin immer noch bei Blue Note, aber Blue Note gehört jetzt halt. Also um es mal jetzt auf den Punkt zu bringen. Es ist für jeden Musiker eine ganz besondere Ehre, dass seine Platten unter diesem Etikett erscheinen. Es wäre ja größenwahnsinnig, das leugnen zu wollen. Und das New Yorker Album haben wir sogar in dem Studio aufgenommen, in dem zurzeit alle Blue Note Platten von Norah Jones.
Ja, und am Broadway heißt es.
Am Broadway, das haben wir in diesem nämlichen Studio gemacht. Und das war natürlich, also da gehen sie wie auf Wolken, schweben sie da rein, gehen kann man das gar nicht nennen.
Und diese Trilogie, also einmal am Broadway, dann Paris, viele Chansons und dann eben auch in Rom. Wieso kam dieses Reisethema so auf?
Unser französischer Blue Note-Mann, Philipp König heißt er, total französischer Name, der hat gesagt, also ich habe mir deine älteren Platten angehört, so da war, hier hast du auf dem Gestatten Alsmann von 97 oder auf dem Kuss von 2005 und so, da sind immer mal französische Chansons mit alten deutschen Texten, also ganz vereinzelt. Kann man daraus nicht eine ganze Platte machen? Ich sage, das ist aber eine super originelle Idee. Er sagt, Moment, wir machen es richtig. Wir schicken euch nach Paris in ein legendäres Studio, Studio Ferbert, das ist das zweitälteste Studio in Paris. Das ist das Studio, wo Serge Gainsbourg und all diese Gilbert Becot, also das ist das Studio.
Charles Aznavour.
Genau, Michel Legrand. Ja. Und dann mit einem französischen Team und ich stelle euch den französischen Blue Note Produzenten, Régis Ceccarelli, stelle ich euch an die Seite und da macht ihr dieses Album. Und die Premiere von dem Programm, die spielt ihr in der Deutschen Botschaft in Paris. Das ist alles wahr geworden, bis auf das Konzert in der Deutschen Botschaft in Paris. Ja, und das haben wir gemacht. Und das Album war, also es waren alte Chansons mit historischen deutschen Texten, bis auf zwei oder drei, die ich dann noch nachliefern musste. Das sind Stücke von Serge Gainsbourg, den ich sehr schätze, von Henri Salvador, den ich noch mehr schätze, von Charles Trenet, von Yves Montand, von all diesen Granden. Und das war ein Riesenerfolg. Dafür gab es dann den Echo, haben wir dafür bekommen. Und dann haben wir gesagt, so, was machen wir als nächstes? Und dann kam Philipp König und sagte, jetzt fahren wir nach New York. Und dann habe ich gesagt, ich sag, mit anderen Worten, uns ist nichts Neues eingefallen. Er sagte, Moment, wir machen eine Trilogie draus. Wir fahren nach New York und das nächste Album machen wir in Rom. Ja, ich sagte, das ist, du musst dir mal überlegen, eine Trilogie, das ist ein Werk, das euch ein Jahrzehnt lang beschäftigen wird. Ja? Und dann haben wir es gemacht. Wir sind dann nach New York gefahren, haben dort unter den gleichen Bedingungen, allerdings mit dem französischen Produzenten, weil wir ihn so mochten, haben wir die Platte aufgenommen. Die ist dann noch in Paris abgemischt worden. Und das Gleiche geschah dann
2000. Dann gab es wieder ein Echo, ne?
Jazz Award. Ja. Und dann sind wir für das dritte Album in das alte Studio von Ennio Morricone gefahren. Babi, yabi, ja, wah, wah, wah. Das ist Ennio Morricone. Sein Studio im Herzen Roms, da waren wir dann. Das war unglaublich. Also für mich war das das Tollste. Aber jeder in der Band hat andere, sagt die einen sagen, New York war toll, Paris war toll, alles war toll, aber ich fand es in Rom irgendwie Sprezzatura, das hat mir so gefallen. Also man darf es ja gar nicht sagen, das war mein erster Aufenthalt in Italien überhaupt in meinem Leben.
Ja. Was?
Das glaubt man ja nicht. Ich bin nicht sehr reisefreudig. Und also ich reise
ja, Sie sind ja permanent auf Tour. Ich habe gesehen, bis zum 19. Dezember diesen Jahres sind Sie ausgebucht.
Ja, und nächstes Jahr auch schon, aber ich reise privat quasi überhaupt nicht. Und,
ja, weil man dann keine Lust mehr hat
wahrscheinlich. Genau. Ja. Und sag mal, wenn du dich mal zur Ruhe setzt, dann wird bestimmt viel gereist. Ich sage ganz falsch. Ja. Aber,
da war aber was da, passiert und dann? Ab in den Gemüsegarten?
Na, ich bin jemand, ich bin aber jemand, der die Gabe hat, vielleicht mein einziges Talent. Ich kann mich in eine Stadt, in ein Café setzen oder nach draußen setzen, bestell mir ein aromatisches Aufgussgetränk und guck mir zwei Stunden die Leute an, die so vorbeigehen und dann habe ich die Stadt verstanden. Das ist so. Ich weiß nicht, das war immer schon so. Und es war in Rom so, es war in Paris so. Paris war übrigens vorher schon in meiner Zeit als Moderator beim Deutschlandfunk, haben wir viel in Paris gemacht. Aber ich habe immer dieses Gefühl ganz schnell bekommen.
Wahnsinnig. Aber was heißt die Stadt verstehen, wie die Menschen ticken, was diese Stadt...
Du guckst dir die Bewegungskarten der Leute an, wie die Leute sich bewegen, wie die Leute miteinander umgehen, wie die Leute sprechen, wie die Leute ein Getränk bestellen, wie die Leute trinken, wie die Leute essen, wie die Menschen in ein Geschäft gehen, so oder so, wie die Leute wieder rausgehen, so oder so. Man kann, wenn man sich die Zeit nimmt und wenn man es kann, dann kann man innerhalb von zwei Stunden ganz viel lernen. Gut, man muss natürlich in eine Gegend gehen, wo auch Leute sind. Das ist eine Grundvoraussetzung.
Und Sie beobachten gern?
Ja. Ja, ich bin eigentlich das, was Sebastian Haffner schon als Flaneur gefeiert hat. Ich bin jemand, der vollkommen ziellos durch so eine Stadt gehen kann und vollkommen ohne zu wissen, ist das jetzt ein angesagter Ort oder nicht, sich hinsetzt und sich einfach anguckt, was so passiert. Das kann ich in München und in Berlin aber auch. Aber es war in Rom natürlich deutlich interessanter. Und gegenüber vom Studio war schon so eine italienische Kaffeebude, ja. Und dann sind wir jeden Abend vom Studio bis zum Hotel waren es nur 10 Minuten und das war natürlich eine mörderische Strecke zu Fuß und auf der Hälfte hatten wir ein Restaurant, in das wir jeden Abend gegangen sind. Jeden Abend. Ja, und abends schmiss dann der Witt die Karaoke-Maschine an und sang dann selber die größten Hits der 80er Jahre und so weiter. Und das war, und dann, alle waren elegant angezogen. Auch die jungen Leute, die reinkamen. So 25-Jährige kamen so ab 11 rein, war der Laden voll, alle gut angezogen, schön frisiert, wohl duftend und sie tanzten und lachten. Und das war eine Stimmung, eine Atmosphäre. Und das war gar kein besonderer Stadtteil oder so. Das war einfach nur, wie üblich, der Italiener, der stolz auf sich selber ist.
Ja, eine gewisse Lebensart.
Und das Ganze mit einer gewissen Lässigkeit, mit dieser Sprezzatura hinkriegt. Das ist der Italiener zieht sich irgendwie an, der braucht Stunden, um sich anzuziehen. Aber es soll so aussehen, als hätte er das Hemd genommen, was einfach oben liegt. Ja, das ist die große Kunst. Ja, und das merkt man sofort. Ja, dieses gegockelt. Jeder war sein eigener Berlusconi. Ich hätte ja gerne gesagt, jeder war sein eigener Adriano Celentano, aber jeder war sein eigener Berlusconi. Und das hat super funktioniert und meine Band ist ja immer nur so 5-6 Tage, länger brauchen wir das nicht für das Album und dann hatten wir noch einen Tag Zeit für Ferien und dann haben wir die Fotos gemacht und dann denkt man sich, hätte ich mehr von der Stadt gehabt, wenn ich jetzt nicht die Platte aufgenommen hätte, sondern wäre nur Tourist gewesen? Ich glaube, nein.
Wir waren ja, wir haben es erspüren und erleben können.
An dem Tag, als wir die Fotos gemacht haben, das war Karfreitag. Und da war der Fabio Lovino, das ist so der italienische Mode- und Jazz- und Klassik-Künstler, Fotograf. So. Der kam mit so einem ganz kleinen Team, so 12 Leute. Ne? Wir machen Fotos. Und dann sind wir über die Piazza Navona gegangen, ja, und da wollten sofort alle ein Autogramm von mir, waren aber alles deutsche Touristen. Und dann habe ich gesagt, können wir hier, das ist doch furchtbar, wir machen jetzt hier nur Fotos, wo überall irgendwie so Leute mit kurzen Hosen und Badeschlappen rumstehen. Nee, hat er gesagt, wir gehen jetzt gleich essen. Ich sage, hier, ja, ich habe einen Tisch bestellt. Ich sage, na dann vielen Dank. Aber dann gingen wir einmal rechts und einmal links und nochmal rechts und dann waren wir in einem Hof, in dem war niemand. Da war nur ein Lokal und da haben wir dann eine alte Oma stufte im Pyjama mit einer Einkaufstasche so dran vorbei. Das ist der Einheimische, der kennt mitten im touristischen Hotspot die Orte, wo sich niemals ein Tourist will. Und da haben wir Stunden verbracht, Fotos gemacht und mit Leuten geredet. Ich habe noch ein Musikinstrument gekauft. Das war einfach ein Traum, das war göttlich. Und wenn Sie mit solchen Leuten das erleben, das bedeutet vielleicht
das
mehr,
echte Italien.
Mehr, als wenn man sich zwischen 12.000 Chinesen mit einem Selfie-Stick stellt und versucht auch noch irgendwie von der Fontana di Trevi ein Foto zu machen.
Ja, na klar. Und Sie waren lange mit diesem Album auch auf Tour und nach der Jahre. Show ist vor der Show.
Ja.
Und jetzt gibt es im Mai schon wieder die Vorpremiere für das neue Programm. Soll Sie besser nicht daran erinnern?
Doch. Nein, ich arbeite dran, ja.
Also läuft schon? Oder?
Also wir haben von all diesen drei Reiseprogrammen in 2,5 Jahren jeweils 230 Konzerte gespielt. Ja.
Ja, das machen die Hummel im Hintergrund.
Und was machen sie im Hauptberuf? Ne? Also das war sehr viel und es wird jetzt mit dem neuen Programm genauso sein. Und da gehen wir wieder zurück, meine Band und ich, zu unserer alten Kernkompetenz, jazzhafte Bearbeitungen ganz alter deutscher Schlager von Michael Jari, Peter Kreuder und so weiter und so weiter. Ja.
Und die Zeit schreitet voran, deswegen wollen wir noch die Fragen der SW1-Hörer natürlich auch mit bearbeiten. Und zwar, Peter Kriener aus Herrenberg möchte wissen, ein Jazzer singt Schlager, wie verträgt sich das?
Gut, also Jazzmusik macht sich ja nicht fest an der Komposition. Jazzmusik macht sich fest an der Interpretation. Wir sollten uns nichts vormachen. Die ganzen Klassiker des American Songbook, die Jazz-Standards von Body and Soul über My Funny Valentine bis hin zu Pennies from Heaven, was auch immer, sind ja Songs aus Musicals, aus Operetten. Das sind Schlager, ja, im besten Sinne. Aber John Coltrane spielte My Favorite Things. Das war aus dem Musical The Sound of Music von Rodgers and Hammerstein. Also das ist gar kein Gegensatz. Und die deutschen Schlager der Epoche, die mich interessiert, sind ja auch von entsprechend ausgebildeten Leuten geschrieben worden. Michael Jari, Theo Makeben, Heino Gaze, das waren ja jazz-erfahrene, top-aktuelle und vor allen Dingen formidabel ausgebildete Komponisten und Musiker.
Ja, Sie könnten über jeden von denen jetzt auch noch einen Vortrag halten, aber wir wollen schnell zur nächsten Frage. Warum wären Sie gern Napoleon oder Störtebeker? Möchte Gabriele Braun aus Kornwestheim wissen.
Ja, Störtebeker, das habe ich mal so im jugendlichen Überschwang gesagt. Natürlich, wer möchte sich schon gern öffentlich köpfen lassen, aber einerseits habe ich eine gewisse Liebe zum Segelsport, die allerdings seit vielen Jahren ruht, weil ich kaum noch Zeit dazu habe. Und Napoleon, ich finde, das Image von ihm ist etwas schief. Ich finde, er wird eigentlich nur als Eroberer wahrgenommen, aber ich finde, wir verdanken ihm halt sehr viel. Wir hätten ohne Napoleon kein bürgerliches Gesetzbuch. Und Napoleon hat zwar selber sich im Größenwahn zum Kaiser gekrönt, aber ich halte es doch mit Beethoven, der Napoleon zumindest zeitweilig sehr verehrt hat und auch später nochmal gesagt hat, es überwiegt das Positive. Ich glaube nicht, dass unser Zusammenleben in Europa, und damit meine ich jetzt nicht die europäischen Völker, sondern unser, also ihrs und meins, wir kennen uns nicht, aber wir leben friedlich miteinander. Und ich bin nicht sicher, ob das ohne Napoleon so ohne weiteres funktioniert hätte. Denn der hat den Gedanken einer gewissen Freiheit und eines gewissen bürgerlichen Rechtsstandes eigentlich erst in Europa verbreitet.
Und wo Sie gerade Beethoven sagen, gerade ja auch die ARD-Themenwoche Musik, Beethoven ein großes Thema.
Und Napoleon ist natürlich für alle kleingewachsenen Männer ein Vorbild. Ich hab mal in Berlin gespielt, in der Bar Jeder Vernunft, diesem Kabarett, und da hieß es, Evelyn Künneke ist im Publikum, möchte hinterher mit dir einen Champagner trinken. Evelyn Künneke, die von mir so sehr verehrte Sängerin, chansonhafter Schlager und jazzhafter Schlager. Und dann sagte sie zu mir hinterher, Mensch, Herr Alsmann, als ich Sie so auf der Bühne gesehen habe, habe ich gesagt, der sieht ja aus wie der Erwin Halletz, ein von mir sehr verehrter österreichischer Sänger und Komponist. Ich sage wirklich, ja, sagt sie, das war auch so ein Kleiner.
Wie groß war denn Beethoven?
Beethoven war deutlich größer als Napoleon, kann aber an seiner Frisur gelegen haben.
Ja. Haben Sie irgendeine spezielle Verehrung für Beethoven?
Ja, na, wer hat sie nicht? Wir haben Beethoven, ja. Ich hätte letztes Jahr auf die Frage, haben Sie eine besondere Verehrung für Jacques Offenbach, auch mit ja geantwortet. Vielleicht bin ich Jacques Offenbach etwas näher, dem Schöpfer der Operette. Ich habe auch in Jacques Offenbachs Operetten gespielt eine Zeit lang, in dieser Zeit, als ich diesen Beruf vortäuschte, den ich eigentlich nie hatte. Aber ich habe jetzt unlängst noch eine Veranstaltung gemacht mit Dirk Kaftan, dem Generalmusikdirektor in Bonn, wo wir Beethovens 5. Mal so richtig analysiert haben, auf der Bühne vor dem Konzert. Und ich bin wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass Beethoven eigentlich der Erfinder dessen ist, was wir heute unter Filmmusik verstehen. Nicht, weil er sich ein Sujet ausgedacht hätte, so wie Richard Strauss, Alpensymphonie oder Sinfonia Domestica oder Also sprach Zarathustra, und man liest dann, was das sein soll und denkt sich, aha, das ist das also. Nein, bei ihm ist es so, wenn Sie die Fünfte hören, mit all diesen ganzen Verästelungen und diesen immer wiederkehrenden, selben rhythmischen Figuren, das ist wirklich, als würden Sie eine Filmmusik zu Alfred Hitchcocks Psycho sehen. Einschließlich Duschvorhangszene. Ist alles in dieser Musik. Man müsste mal, habe ich mir überlegt, ein Drehbuch schreiben, das sich an Beethovens 5. Symphonie entlangstellt. Die dauert nur eine halbe Stunde. Also das ist ein Kurzfilm. Ja? Und dann hätte man alles, was man braucht. Es ist alles drin, was man an Musik braucht.
Und gibt es da auch so ganz spezielle Szenen drin, wie bei Haydn mit seiner Symphonie, mit dem Paukenschlag, der wollte das Publikum wecken? Gibt es in der 5. von Beethoven auch etwas Zielgerichtetes auf das Publikum?
Also nur der 2. Satz ist ein halbwegs ruhiger Satz. Alle anderen sind forsch. Ja? Und der 3. und 4. Satz, die gehen direkt ineinander über, ohne eine Pause. Also das eigentlich ist Beethovens 5. Symphonie Punkrock mit anderen Mitteln.
Schön formuliert.
Finde ich auch.
Saskia Kehr möchte wissen, welcher Glaubenssatz aus Ihrer Kindheit, Jugend prägt Sie am nachhaltigsten?
Mein Vater wurde gefragt, ob er gläubig sei. Irgendwann mal, wahrscheinlich als alle betrunken waren um ihn rum. Und er selber auch. Und er antwortete, ich glaube fest daran, dass ein Pfund Rindfleisch und nicht zu viel Wasser eine gute Suppe ergeben.
Andrea Sauter aus Stuttgart. Eigentlich haben Sie die Frage schon auf der Bühne beantwortet, aber wir stellen sie trotzdem. Wie halten Sie sich fit? Praktizieren Sie eine Form von Yoga oder Tai Chi oder was Ähnliches?
Was war das nochmal für Fremdwörter?
Ich habe schon einige weggelassen.
Nein, also ich bin unsportlich geboren. Ich habe ein unsportliches Leben geführt. Und darf mit großem Stolz verkünden, dass ich jenseits des Schulsportes nicht eine einzige Stunde mit Sport verbracht habe, außer einem jämmerlichen Versuch in den späten 80er Jahren zu joggen. Und ich hatte alles gelesen über die Endorphine, die sich freisetzen und die Glückshormone, und ich bin gejoggt um mein Leben und nicht ein einziges winziges Endorphinchen hat sich... Dann habe ich gesagt, nee, verarschen kann ich mich alleine. Ja.
Da ist es so flach rund um den Aasee.
Ja. Nein, ich versuche, auch wenn Zimmerfrei das nicht so deutlich gemacht hat, mich halbwegs vernünftig zu ernähren. Und ich bin ständig in Bewegung. Ich habe schon einen sehr viel verlangenden Beruf. Aber ich sehe ab und zu den sehr kritischen Blick meiner Frau, die deutlich besser in Form ist als ich. Und dann denke ich, dann tue ich die Flasche wieder zurück in den Kühlschrank. Nein, also ich denke einfach, ich halte mich, ich bin Gott sei Dank einigermaßen fit. Ich lasse mich engmaschig checken. Ich versuche vernünftig zu leben. Ja, also Gott, das Leben war so gut zu mir, dass ich auch unvernünftig leben könnte, aber das bringt doch nichts, oder?
Immer in Bewegung, haben Sie gesagt. Die Frage von Vera Bischoff aus Straubenhardt schließt
sich an. Und ich bin Familienvater. Also ich habe eine... Ich finde, das ist auch eine Verantwortung, die man trägt. Man ist für so viele Dinge verantwortlich und sagt dann, das hört auf, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Nee. Also nach meiner Erfahrung fühlt man sich immer irgendwie gebraucht und möchte das nicht leichtfertig irgendwie.
Da müssen wir uns keine
aufs
Sorgen
Spiel
machen.
Setzen. Nein. Ja. Aber ich kann schon feiern und so, ne?
Ich lasse Sie einfach mal reden, bis ich die nächste Frage stelle. Es kommt ja immer wieder was. Och, macht ja Spaß. Wie sind Sie denn zu stoppen eigentlich? Gibt es das, dass Götz Alsmann mal sprachlos ist? Nee, oder?
Ja, ich war früher, glaube ich, wir sind ja unter uns, ich war früher frecher. Also überhaupt so im normalen Leben war ich ungnädiger, sarkastischer, aufbrausender.
Sie wollen doch jetzt nicht mit der Altersmilde kommen.
Nein, das ist nicht die Altersmilde, aber man merkt irgendwann auch, dass man Leuten Unrecht tut, dass nicht jeder, der einem eine schlechte Nachricht überbringt, auch für diese schlechte Nachricht verantwortlich ist.
Und gleich geköpft werden muss.
Und irgendwann denkt man sich auch, muss das eigentlich überhaupt sein? Muss ich jedes Mal sagen, auf diese Musik stehe ich überhaupt nicht? Oder das kann ich nicht leiden, was ist das denn für ein Maler? Oder so. Es macht einen ehrlich gesagt auch nicht glücklicher. Und es ist nicht eine Altersmilde, aber es ist vielleicht eine etwas philosophischere Betrachtungsweise des Alltags, die uns hilft, auch ein bisschen freundlicher miteinander umzugehen. Ich möchte mir ja auch nicht dauernd sagen lassen, was Sie da machen, ist überhaupt nicht mein Geschmack. Ja, ich meine, das Es gesagt, hey, ich habe sie neulich gesehen im Theater. Boah, ich war dreimal da, meiner Frau hat so gut gefallen. Ich fand's scheiße. Das ist kein Satz, den man gerne hört. Ja? Und ehrlich gesagt, das ist auch kein Satz, den ich jemand anderem sagen muss.
Aber es war so ein schöner Schluss jetzt. Ich glaube, an dieser Stelle müssen wir Schluss machen.
Dabei habe ich mir geschworen, dieses böse Wort so selten wie möglich zu benutzen.
Schön war's. Herzlichen Dank, Götz Alsmann in SWR1 Leute live. Ihr Applaus.
Eins gehört.
SWR 1.